Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme.
In dieser Folge spreche ich mit Jens Hurding, Content- und Creative-Stratege und Experte für SEO, GEO und Storytelling. Jens denkt Online-Marketing weiter, weg vom reinen Keyword-Taktieren hin zu Generative Engine Optimization oder kurz GEO. Einer Disziplin, die SEO, PR und Markenpositionierung verbindet, um Inhalte auch im KI-Zeitalter sichtbar zu machen. Wir sprechen darüber, wie sich SEO verändert, warum klassische Ranking-Zieleleien heute nicht mehr ausreichen und wie Content im Zusammenspiel mit KI-Suchsystemen funktioniert, gerade für Mittelstand und Agenturseite. Schön, dass du da bist, Jens. Jens, du arbeitest als Content- und Creative-Stratege mit starkem SEO-Hintergrund. Wie hat sich dein Blick von klassischem SEO hin zu den neuen Herausforderungen der KI-Suchlandschaft entwickelt?
Die Suchlandschaft hat sich ja extrem verbreitert und ich glaube, so muss sich auch der neue SEO, der neue Mensch, der im Bereich Suchmaschinen, Generative Engine Optimization und Co. arbeitet, aufstellen. Also das klassische SEO hatte zwar auch schon den Aspekt Backlinks und so weiter, war aber schon relativ auf die Domain fokussiert, auf die eigene Domain. Und wir haben in der Generative Engine Optimization jetzt sozusagen das gesamte Internet als Spielfeld für die Sichtbarkeit der Marke. Das ist ja auch der große Unterschied. Wir optimieren ja jetzt die Sichtbarkeit einer Marke. Vorher haben wir letztendlich schon die Sichtbarkeit einer Domain optimiert und damit die Marke zwar bekannter gemacht. Jetzt müssen wir aber schauen, wie ist sozusagen der digitale Fußabdruck einer Marke und wie können wir den strategisch erweitern und in die richtigen Kontexte, in die richtigen semantischen Räume bringen. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die auch das meiste Umdenken von uns im Marketing erfordert.
Was heißt es für dich, heute Sichtbarkeit zu denken, jenseits von Rankings und reiner Keyword-Optimierung?
Sichtbarkeit zu denken, das ist eben die Frage der, man könnte sagen, Brand-Kontext-Optimierung, also die Brand sozusagen in den richtigen Kontexten sichtbar zu machen. Das heißt, eine Agentur wie Art und Weise, die sich aufstellt im Bereich Mittelstand, im Bereich einerseits Content Creation, Social Media, Website Entwicklung, die muss auch in den Kontexten dieser Dienstleistungen, gerade dann aber auch im Kontext Mittelstand zum Beispiel, aufgestellt sein, um dort spezifisch stattzufinden. Das heißt, man muss schauen, was sind die semantischen Räume, in denen wir als thematische Entität, als Marke vorkommen wollen. Sichtbarkeit ist auch nicht ganz abgekoppelt vom alten Gedanken an die Rankings. Wir haben ja immer noch sozusagen das Retrieval Augmented Generation, das heißt, wenn ChatGPT für uns quasi sucht, dann greift es immer noch auf einen Suchindex zurück. In diesem Suchindex sind immer noch Domains oder eher Dokumente nach bestimmten Kriterien gerankt, also in der Richtigkeit und Wichtigkeit sozusagen irgendwie sortiert. Das heißt, da ist das Ranking trotzdem noch ein Feature von Sichtbarkeit in generativer KI. So, also ne, man kann muss das Ranking jetzt nicht komplett vergessen. Man muss auch Keywords nicht ganz vergessen oder im Gegenteil, jetzt sind Keywords, finde ich, immer noch die beste Orientierung dafür, wo es Suchnachfrage gibt, also wo Menschen quasi eine konkrete Nachfrage an das Internet haben und wo wir im Marketing dann quasi bedarfsdeckend arbeiten können, also einen Bedarf decken können, der gesucht wird. Bei den Prompts ist es ja aktuell noch nicht ganz so einfach, wirklich zu quantifizieren, was wird viel gesucht, was wird viel, in welchem semantischen Zusammenhängen wird viel gepromptet. Es gibt erste Versuche, mit sogenannten normalisierten Prompts zu gucken, was eigentlich so ganz grob gepromptet wird. Viele Tools, die das versuchen, greifen aber immer noch auf Keyword-Datenbanken zurück, versuchen irgendwie irgendwelche Durchschnitts-Suchvolumina zu nehmen und die auf Also-Asked-Fragen zu mappen sozusagen und so eine Art Prompt-Suchvolumen hinzukriegen. Das ist aber alles noch relativ, relativ fishy und ein bisschen unzuverlässig. Also da denke ich auch immer noch in Keywords. Aber Sichtbarkeit ist eben vor allem jetzt die Sichtbarkeit in den richtigen Kontexten.
Lass uns doch auch das Thema GEO betrachten. Du sprichst immer wieder von GEO, also von der Generative Engine Optimization, als der Zukunft von SEO. Was genau steckt dahinter und warum ist es für Marketingstrategien heute so relevant?
Naja, es ist eigentlich deswegen relevant, warum schon immer es relevant war, gefunden zu werden und sichtbar zu sein. Gerade in den frühen Phasen der Customer Journey, wenn Kunden oder potenzielle Kunden Informationen suchen, recherchieren, nach Empfehlungen suchen, dann war es schon in der alten, traditionellen SEO-Welt wichtig, da sichtbar zu sein. Und jetzt haben wir einfach nur andere Tools und andere sozusagen technologischen Hintergrund. Aber es ist immer noch genauso wichtig als Marke quasi, bereits früh im Entscheidungsweg der Konsumenten sichtbar zu sein. Also da hat sich, finde ich, gar nicht genau was verändert. Und wenn du jetzt fragst, was steckt hinter Generative Engine Optimization, dann ist das nichts anderes als die Optimierung der eigenen Sichtbarkeit in generativen Systemen oder generativen Suchsystemen. Also wie werde ich strategisch für das richtige Thema sichtbar in Gemini, im Google AI Mode, in ChatGPT, in Perplexity. Also was ist sozusagen meine Strategie, um sichtbar zu werden, während Menschen suchen?
Wie unterscheidet sich GEO von klassischer SEO und wie hängen die beiden zusammen?
Der Zusammenhang ist, dass beide Disziplinen immer noch Disziplinen sind, die sehr menschenzentriert sind, also die eigentlich eine gewisse Empathie dafür voraussetzen, was die Intention eines Menschen ist, wenn er im Internet was eingibt. Also man muss abschätzen, was wollen Menschen sehen, wenn sie bestimmte Anfragen an das Internet stellen, also jetzt in ChatGPT oder auch in Google. Ich glaube, das ist ja der große Zusammenhang. Wir versuchen hier etwas für Menschen, letzten Endes für Menschen zu tun, auch wenn wir komische Dinge für die Technologie tun müssen manchmal. Aber letzten Endes versuchen wir ja, einen menschenzentrierten Ansatz zu fahren, um den Menschen Entscheidungen leichter zu machen zum Beispiel. Das ist ja auch ein Credo von uns als Agentur. Wir machen eigentlich Werben ohne zu nerven, in dem Sinne, dass wir Menschen den Weg zur Kaufentscheidung erleichtern und denen so gut wie möglich, aber auch mit Informationen bestückt gehen zu können. Genau. Der Unterschied ist natürlich das Ausgabemedium. Also wir haben nicht mehr die 10 blauen Links, die Google früher ausgegeben hat. Wir haben eine Antwort, die das Suchsystem, also die zum Beispiel ChatGPT ausgibt. Und wir haben diese ganz wichtige Unterscheidung in, möchte man in der Antwort vorkommen oder möchte man als Quelle zitiert werden. Und da gibt es einfach zwei unterschiedliche strategische Pfade, die unterschiedlich interessant sind für verschiedene Geschäftsmodelle. Vielleicht möchte man als Publisher, als großes Medienhaus eher zitiert werden. Vielleicht möchte man als Thought Leader oder als Expertenmarke, sage ich jetzt mal, lieber von ChatGPT, vom AI Mode zitiert werden. Andere hingegen, ich sag mal so fast moving consumer goods, klassische Konsumgüter, die möchten vielleicht gar nicht so sehr zitiert werden oder das ist denen nicht so wichtig, sondern die möchten genannt werden in der Antwort, also empfohlen werden, wenn jemand fragt, ich brauche einen Füller für ein Kind, das vielleicht gerade anfängt zu schreiben und das das Problem hat, dass es zu fest aufdrückt auf dem Papier, welchen Füller empfiehlst du denn? Und dann ist das für die Füllermarke gar nicht so interessant, zitiert zu werden, sondern es ist eher interessant, empfohlen zu werden. Während man jetzt zum Beispiel so Special Interest Magazine, wie zum Beispiel, ich sag mal, die DLG-Mitteilungen, die ein wichtiges Publishing, ein wichtiger Publisher im Bereich Landwirtschaft sind, die möchten wahrscheinlich eher zitiert werden, die möchten eher als Expertenmarke auftauchen. Diese Überlegungen, diese strategischen Überlegungen hatten wir in der klassischen Suchmaschinenoptimierung nicht, weil wir ja immer auf den Klick, also das war schon immer ein bisschen falsch, aber wir haben oft, wollten wir den Klick haben, wir haben auf den Klick optimiert. Natürlich haben die guten SEOs schon immer auf Umsatz optimiert, auf Leads optimiert, aber letztendlich wollten wir die Leute auf unserer Website haben. Und das ist jetzt natürlich ganz anders. Wir müssen überlegen, wollen wir erwähnt werden oder zitiert werden? Und wir wollen eher sozusagen den Einfluss. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Es könnte Kevin Indig gewesen sein oder irgendjemand anders. Der hat gesagt, mach eigentlich Generative Engine Optimization so, als würde es gar keine Klicks mehr geben. Geh davon aus, dass es 0,0 Klicks gibt. Und wenn das, was du dann machst, immer noch sinnvoll ist, zum Beispiel die Customer Journey begleiten, sichtbar sein, Einfluss nehmen auf die Kaufentscheidung, dann machst du gute Generative Engine Optimization.
Content Marketing ändert sich ja auch im KI-Zeitalter. Was bedeutet denn KI für Content Marketing?
Ich glaube, für Content Marketing bedeutet KI im Sinne von Sichtbarkeit vor allem, wir brauchen echte, mehrwertige, unique, einzigartige Inhalte. Also Content, den es wirklich nirgendwo anders gibt, den es auch nirgendwo anders geben kann. Das heißt, wir schreiben Inhalte für unser Marketing, die einzigartige Daten beinhalten, einzigartige Erhebungen, Studien, Interviews, Perspektiven, Meinungsartikel, also Dinge, die es sozusagen in keiner anderen Welt geben kann. Das kann eigentlich jedes Unternehmen oder die allermeisten Unternehmen haben so etwas, haben irgendwelche Daten, die sie nutzen können oder haben die Möglichkeit, Erhebungen zu machen, irgendwas beizutragen und sei es nur durch sozusagen fachspezifische Meinungen, irgendwas beizutragen, was es im Internet noch nicht gibt. Also was wir, glaube ich, nicht brauchen im Content-Marketing, ist das nächste Rezept für Spaghetti Bolognese oder wie baue ich ein Hochbeet oder wie wechsle ich einen Autoreifen. Das ist alles kein Content-Marketing mehr, sondern wir brauchen Informationen, die es im Internet noch nicht gibt und die ernsthaft interessant sind.
Und wenn Suchbots heute oft direkte Antworten liefern statt Listen von Links, wie verändert das die Art, wie wir Content heute denken und produzieren?
Ja, also sie liefern direkte Antworten, das stimmt. Das verändert insofern die Art und Weise, Content zu produzieren, als dass wir schon ein bisschen darauf achten müssen, in Antworthappen zu denken, die auch so ausgespielt werden können, die so zitiert werden können. Also liefern wir genau die richtige Passage als Antwort auf den möglichen Prompt. Das war schon immer nicht ganz schlecht, aber ich glaube, während wir ja früher, wie gesagt, viel in der Domain-Welt gedacht haben und in der Dokumentenwelt, müssen wir jetzt ein bisschen mehr sozusagen in der Passagenwelt denken. Also liefern wir den Informationschunk sozusagen, der die richtige Antwort oder die zitierfähige Antwort auf den Prompt ist. Das heißt, ein bisschen weniger wahrscheinlich rumlabern, ein bisschen weniger Marketingpoesie und ein bisschen mehr auf den Punkt kommen. Ich würde mir in Zukunft ganz gut überlegen, wo ich sozusagen vermehrt auf Storytelling setze und wo ich eher darauf setze, faktisch und pointiert auf den Punkt zu kommen und einfach die Antwort liefere, genau.
Du hast einen starken Blick darauf, wie SEO und Content im realen Agentur- und Mittelstandsalltag funktionieren. Welche Herausforderungen siehst du dort bei klassischen SEO-Strategien?
Ich hatte das vorhin schon gesagt. Klassische SEO-Strategien waren unglaublich stark auf den Klick auf die Website ausgelegt und das lässt sich nicht so leicht aus den Köpfen rausbringen. Also im Mittelstand haben wir oft das Problem oder die Herausforderung, klingt immer ein bisschen schöner, dass es kleine Marketingabteilungen gibt, dass diese Menschen, die dort im Mittelstand im Marketing den Alltag rocken, dass die so unglaublich viel auf dem Tisch haben, dass die so verdammt viel im Blick haben müssen von der nächsten Messe über noch 3 Social-Media-Kanäle, den Newsletter. Wahrscheinlich machen sie nebenbei noch PR und dann sollen sie auch noch SEO machen. Und dann haben die irgendwann mal gelernt, SEO ist das, womit die Leute auf die Website kommen. Und dann haben sie oft, reporten sie dann auch zum Beispiel die Klicks auf die Website an die Etage drüber. Und da müssen wir im Mittelstand eben schauen, dass wir SEO-Strategien so machen, dass sie nicht auf den Klick angewiesen sind und dass sie auch sozusagen Argumente an die Hand kriegen, anders zu messen als den Klick und dann eben auch an das C-Level anders reporten können. Also, du hast gefragt nach Herausforderungen bei klassischen SEO-Strategien. Sie messen das Falsche, sie messen Klicks und nicht Einfluss. Sie sind meistens darauf ausgelegt, sehr, sehr breit zu streuen. Also, ich will jetzt nicht sagen generische Keywords, also gute SEOs haben damals schon oder schon immer nicht mit generischen Keywords hantiert, wenn es jetzt keine ganz große Brand war, aber doch sozusagen mit so Halb-Longtail-Keywords relativ breit zu feuern. Und das ist, glaube ich, aus der heutigen Sicht zumindest nicht mehr das Einzige, was man tun sollte, sondern wir müssen sehr spezifische Seiten für sehr spezifische Use Cases, für sehr spezifische Personas bauen. Bedeutet, nischiger sein, sowas, was man, ich weiß gar nicht, ob das in dem Kontext eingeführt wurde, das Wort, aber so Mikromomente besser beachten, also wirklich ganz, ganz nischige Anwendungsfälle. Zum Beispiel als Agentur, du bist Marketingmanagerin im Mittelstand und hast nur ein sehr geringes Budget. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal spezifisch genug, aber dann brauche ich einen Artikel oder eine Landingpage, je nachdem, wie vertrieblich wir es nehmen, die genau diesen Case betrachtet. Mittelständisches Unternehmen, kleine Marketingabteilung, niedriges Budget, was kann man trotzdem machen? Wahrscheinlich müsste man das sogar noch nach Branchen aufsplitten. Also wirklich nochmal viel präziser auf den Use Case eingehen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die klassische SEO-Strategien jetzt haben, beziehungsweise die früher nicht so in den Blick genommen wurde, weil es auch ein bisschen anstrengend ist, fairerweise. Man muss ja dann wirklich sehr genau eben wissen, was treibt die Menschen um, für die wir arbeiten.
Ein zentraler Punkt deiner Geodefinition ist Citation, also Erwähnung, Kontext und Reputation. Wie wichtig ist es heute als Marke oder Experte in Antworten, statt nur in Rankings aufzutauchen?
Also das hatten wir vorhin ja schon mal angesprochen. Die Citation ist eben eine von 2 möglichen Zielen der Generative Engine Optimization, also wirklich als Quelle zitiert zu werden. Wie gesagt, ich glaube, das ist nur für bestimmte Geschäftsmodelle wichtig. Also du sagst dir selber als Marke oder Experte, ich glaube, wenn es ein Geschäftsmodell ist, eine Marke ist, wo Expertenwissen, Expertencontent, hohe Expertise irgendwie geschäftsrelevant ist, dann ist die Citation wichtig. Also natürlich alle Marken, die irgendwie mit Wissen an sich zu tun haben, aber auch wo sozusagen hochspezialisierte Leute arbeiten, die vielleicht mit Technologie zu tun haben, mit ganz bestimmten Nischen, die vielleicht, jetzt wo ich drüber rede, vielleicht ist die Citation oft auch im B2B ein bisschen wichtiger als im B2C, weil, Konsumentenmarken eben vor allem gekauft werden sollen, also direkt gekauft werden sollen, direkt geshoppt werden sollen. Andere Marken, die sozusagen längere Sales-Zyklen haben oder wo man noch länger quasi in einem richtigen Buying-Center mit mehreren Menschen hin und her überlegt, schaffen wir uns das jetzt an, investieren wir jetzt in eine neue Maschine oder irgendwie sowas, da ist vielleicht die Citation ganz interessant, wenn Menschen auf der Suche sind nach einer neuen Maschine. Also zusammengefasst würde ich so sagen, da wo die Customer Journey so anfängt, dass man viel recherchiert, da ist, glaube ich, die Citation am wichtigsten. Die Erwähnung im Sinne von die Marke wird in der Antwort der KI erwähnt, ist, glaube ich, bei anderen Marken wichtig, nämlich wenn direkt gekauft wird.
Wie können Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Inhalte von KI-Systemen tatsächlich verwendet werden?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also sie können nicht so richtig sozusagen irgendeinen Knopf drücken und dann werden sie von KI-Systemen tatsächlich verwendet, sondern sie können gucken, dass sie Inhalte anbieten, die real interessant und verwendungswürdig sind, würde ich sagen. Also das ist halt dann wirklich eine strategische Aufgabe zu überlegen, was sind denn Inhalte, die ein KI-System verwenden möchte. Also die, jetzt wenn man mal von den Grundlagen ausgeht, die Website ist erreichbar, man kommt vielleicht auf 1, 2, 3 Drittquellen auch vor. Was schreiben wir denn da? Schreiben wir da wirklich Dinge, die interessant sind, die in irgendeiner Form irgendwie zitierenswürdig oder würdig für die Trainingsdaten sind? Also ich glaube, es gibt da keinen Ansatz, wie man damit eindeutig dafür sorgt, sondern sozusagen die technischen SEO-Basics kann man einfach anwenden. Diese Website muss indexierbar sein. Und alles, was wir früher immer sozusagen über die technischen SEO-Fundamentals gelernt haben, leicht erreichbar sein, Core Web Vitals halbwegs einhalten, nicht zu hohe Klicktiefe und so weiter. Aber das ist alles kein Garant dafür, dass ein KI-System wirklich die Inhalte benutzt, sondern sie müssen dann halt auch in irgendeiner Form irgendeinen Mehrwert bieten. Aber gut, das ist ehrlich gesagt sowieso der Mindeststandard.
Lass uns doch auch mal noch mal einen Blick in die Praxis werfen. Welche praktischen Methoden empfiehlst du Unternehmen, um Geo- bzw. KI-optimierte Inhalte zu planen?
Wenn du mit praktischen Methoden meinst, wie man direkt in der Umsetzung im Unternehmen selbst planen kann, dann würde ich ehrlich gesagt einfach einen Content-Plan machen. Also das ist letztendlich eine große Tabelle, da drin steht, was will man sagen? Wann will man das sagen? Welcher Experte könnte mir bei diesem Inhalt helfen? Und in welchem Format biete ich diesen Inhalt da? Also wenn wir da zum Beispiel Themen finden sollen oder sich das Unternehmen nicht so ganz sicher ist, welche Themen jetzt interessant sein können und was wir an KI-optimierten Inhalten planen können, dann einfach mal überlegen, was ist eigentlich für ein Wissen in unserem Unternehmen vorhanden, welche Experten haben wir eigentlich im Haus und mit diesen Experten einfach mal zu sprechen oder auch mit dem Vertrieb, mit dem Kundensupport einfach mal zu sprechen und zu fragen, hallo, du hast schon seit Jahren mit unseren Kunden zu tun, was fragen die denn die ganze Zeit? Und dann werden die dir, wenn es gute Vertriebler, gute Kundensupporter sind, dann werden die dir viele Fragen, die Kunden immer wieder Fragen geben. Und dann kannst du damit einen Content-Plan machen, ganz klassisch, und den nach und nach umsetzen. Das ist, ein ganz guter Weg.
Wie kann ein Content-Workflow aussehen, der klassische SEO, Storytelling und KI-Optimierung verbindet?
Ja, das ist hochindividuell, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt schon sozusagen da so ein paar Sachen drin. Du hast Storytelling gesagt. Du hast gesagt, klassische SEO, Storytelling und KI-Optimierung, was ja drei unterschiedliche Dinge sozusagen sind, die sich auch ein bisschen beißen können. Ich hatte ja gerade schon gesagt, mit Storytelling kann man auch ein bisschen Ambiguitäten und Unklarheiten im Content fördern und quasi so ein bisschen unklarer machen, wofür jetzt welcher Content, welche Definition, welches Produkt und deine Marke an sich steht. Also das würde ich schon mal ein ganz bisschen trennen und nicht zu viel Storytelling in einen Inhalt geben, der klar KI-optimiert ist. Also ich meine, das Gegenteil von Storytelling haben wir ja gerade in der Diskussion um die Grounding Pages von Hans Kronenberg. Der hat ja vorgeschlagen, wir bauen jetzt sogenannte Grounding Pages und das sind dann Seiten, falls ihr da noch nicht von gehört habt, Seiten, die ultra objektiv, super neutral, sehr, sehr definitorisch, fast schon formal logisch sozusagen definieren, was eine bestimmte Leistung oder Entität eben ist. So, das ist halt ohne jedes Marketinggelaber, ohne jedes Storytelling, quasi fast schon adjektivfrei einfach sagen, was ist. Das heißt ja nicht, dass wir nicht an anderer Stelle auch Storytelling machen können. Deswegen, so ein Content-Workflow, den muss man, glaube ich, in jeder Organisation einmal entwickeln, einmal schauen, wie viel will man auch überhaupt an Content produzieren, ne? Also man muss ja als Marketingabteilung auch andere Sachen machen, außer den ganzen Tag KI-optimierte Contents rauszuhauen. Das heißt, wenn wir mit dem Mittelstand arbeiten, dann ist ein Teil der Frage immer auch, wie viel könnt ihr eigentlich begleiten? Sozusagen, wie können wir euch am besten zu einer Quantität führen, die ihr auch verarbeiten könnt, die ihr steuern könnt, die ihr freigeben könnt und so weiter. Also wenn ich jetzt sozusagen formalistischen Workflow einfach darbieten würde, dann würde ich sagen, Keyword-Recherche, Prompt-Recherche, Also-Ask-Recherche, dann schauen, gibt es Menschen, die zu diesem Thema was sagen können, diese interviewen, das Interview auswerten, daraus den Content schreiben, nochmal am besten mit dem Experten in-house einchecken, ob das so alles fachlich okay ist und dann publizieren. Aber es gehört dann immer in der Praxis ein bisschen mehr dazu. Manche Mittelständler haben dann noch eine Rechtsabteilung, die drüber gucken will oder irgendwelche anderen Sachen. Also es ist ziemlich individuell.
Wie bewertet man den Erfolg solcher Strategien?
Ja, das ist eine wilde Diskussion auch in der Bubble. Also wie bewertet man den Erfolg von Generative Engine Optimization? Gut, es gibt jetzt Tools, die Sichtbarkeit in KIs messen. Ich kann ja mal mehrere sagen, dann bevorzugen wir niemanden. Otterly, Peak AI, Sistrix, RankScale. Das sind vier Tools, die erstmal versuchen, so gut es geht, die Sichtbarkeit in KI zu messen und auch zu gucken, wie viel Citations und wie viele Erwähnungen und für welche Prompts sind wir sichtbar. Daran kann man mal gucken, ist das, was ich mache, führt das eigentlich zu mehr Sichtbarkeit oder weniger Sichtbarkeit? Ansonsten gibt es KPIs. Da muss man gucken, dass man nicht in alte Muster verfällt. Also es gibt ja den Referral-Traffic von KI-Systemen auf die Website. Also wie viele User kommen auf meine Website aus bestimmten Referral-Quellen? Dann sind wir aber wieder in der Klickwelt, ne? Also dann sind wir zurück dort, wo wir Klicks messen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ansonsten Ehrlich gesagt, wird es schwierig, den Erfolg konkret zu messen. Man kann natürlich schauen, werden wir gekauft? Also steigen Leads, steigt der Umsatz? Wir können messen, steigt das Suchvolumen vielleicht nach meiner Marke in Suchsystemen? Ne? Also letztendlich ist ein Anstieg des Suchvolumens nach meinem Brand-Keyword ja ein Anstieg der Markenbekanntheit letztendlich. Oder wir können schauen, wenn wir in bestimmten Prompts vorkommen, führt es zu einem Anstieg der Käufe oder der Kontaktaufnahmen rund um das Thema dieses Prompts. Also es ist so ein bisschen über Bande, aber wir leben gerade, glaube ich, in einem dunklen Zeitalter der Attribuierung. Also es ist nicht ganz leicht, KI-Sichtbarkeit sinnvoll und direkt zu messen. Außer, wie gesagt, in den Tools, die ich am Anfang erwähnt habe, da wird dann eben geschaut, werden wir zitiert, werden wir erwähnt. Da gibt es dann oft so eine Art Sichtbarkeitsindex für die AI-Sichtbarkeit. Die bieten auch oft an, so eine Art Sentimentanalyse zu machen. Also wie sprechen Leute über unsere Website? Das ist voller Fallstricke. Also Sentiment zu messen ist hochkomplex. Da gibt es sozusagen semantisch so viele verschiedene Unklarheiten und Auswertungsschwächen, dass es schon unzuverlässig einfach ist. Genau. Aber wenn ich jetzt was Konkretes raten würde, holt euch eines der genannten Tools. Wir bei Art und Weise benutzen Sistrix und RankScale. Legt da die Prompts an, von denen ihr glaubt, dass sie existieren. Versucht, Prompts rauszufinden. Es gibt Tools dafür, die nicht ganz, wo man immer ein bisschen kritischen Menschenverstand haben muss, um Prompts auch rauszufinden. Aber legt so ein Tool, so ein Prompt-Set an, wie man damals ein Keyword-Set angelegt hat, und schaut mal, was mit der Sichtbarkeit passiert, wenn ihr eure Maßnahmen umsetzt. So. Vielleicht nur zwei Sätze zu dieser Sache mit den Drittquellen und der Erfolgmessung. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, außerhalb der eigenen Website müssen wir auch aktiv werden und wir machen zum Beispiel digitale PR, dann kann man natürlich den Erfolg auch in sowas messen wie, wie viele Medien haben uns denn aufgenommen und zum Beispiel sind auf unsere White Paper, unsere Studien, unsere Erhebungen angesprungen, also Clippings zum Beispiel zu messen oder entstandene Backlinks zu messen. Jetzt von Backlinks zu reden, fühlt sich immer so ein bisschen oldschool an, aber letztendlich ist es ja auch nicht nichts, sozusagen, auch wenn die Erwähnung heutzutage viel wichtiger ist.
Jetzt auch mal den Blick in die Zukunft gerichtet. Wenn du jetzt so in die nächsten 2 bis 3 Jahre blickst, wie wird sich SEO weiterentwickeln, insbesondere im KI-Kontext?
Ja, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten und zentralen Fragen, die du da stellst. Die Weiterentwicklung wird folgendermaßen sein. Ich glaube, jeder, der heute ein gestandener SEO oder ein gestandener Generative Engine Optimizer ist, der wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren sich zu einem datengetriebenen Brand Manager weiterentwickeln müssen. Der wird eine Art von nachfragegetriebenen, technologiegetriebenen Brand Context Manager werden. Der wird mit ganz vielen Teams zusammenarbeiten müssen. Der wird immer strategischer denken müssen. Ich denke, es wird keine rein operativen, klassischen SEOs geben, die nur in klein-klein denken, sondern alle Suchmaschinenoptimierer müssen zu Strategen werden. Ich glaube auch übrigens, dass alle, die heute Website-Texte schreiben, die im weitesten Sinne Redakteure sind, die im weitesten Sinne Copywriter sind für Longform, die müssen alle zu Strategen werden, müssen alle lernen, strategisch zu denken, müssen alle lernen, wie funktioniert eine Marke. Genau darüber werde ich auf der Campix dieses Jahr sprechen. Das ist die SEO-Konferenz von Marco Young, sehr zu empfehlen. Alle diese Menschen müssen sich mit Brand und wie geht Brand im Internet und was ist eine Entität, was ist sozusagen, wie funktionieren euklidische Distanzen und Vektorräume, wie kann man dort sozusagen die eigene Marke in einem Zusammenhang von verschiedenen, verschiedenen Marken, Personen, Kontexten denken. All das wird unglaublich wichtig für die SEOs in der Zukunft.
Was sollten Marketer heute lernen, um morgen noch sichtbar zu sein?
Also die Frage kann ich eigentlich nur genauso beantworten wie die davor. Marketer müssen heute lernen, wie Brands funktionieren und wie sie Brands positionieren. Ich habe das Wort Positionierung, ne? Ich glaube, da haben ganz viele noch nicht drüber nachgedacht, wo das eigentlich herkommt. Positionierung bedeutet ja, damit gehe ich meinen Leuten in der Agentur immer auf den Sack, Positionierung bedeutet ja nichts anderes als eine Position einzunehmen in einem Raum. Also eine Position ist ja eine Verortung, entweder in der Nähe zu etwas anderem oder in Abstand von etwas anderem. In verschiedenen Abständen und Nähen zu etwas anderem. Das bedeutet Position. Wortwörtlich. Aber genauso wortwörtlich kann man es bei Marken halt auch sehen. Was ist die Position deiner Marke im Verhältnis zu anderen? Das müssen Marketer heute mehr denn je lernen. Und zwar völlig egal, ob sie Social Media machen, ob sie klassisches SEO gemacht haben, ob sie Content-Marketing machen oder ob sie irgendwie kreative Strategen sind. Das ist wichtig. Also wenn sie kreative Strategen sind, dann sollten sie es hoffentlich sowieso schon können. Der Punkt ist, das wird eine universell wichtige Fähigkeit sein.
Gibt es ein Beispiel, bei dem KI-Sichtbarkeit heute schon messbar einen Unterschied gemacht hat?
Ich kann, glaube ich, keine Kundennamen nennen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mache es mal lieber nicht. Aber es gibt immer mal wieder auch sozusagen nachweisbar Anfragen schon über ChatGPT, über Perplexity, über Gemini. Also alle, die sozusagen in unserem Kundenstamm einen Überblick darüber haben, woher kommen eigentlich meine Leads, also oder die, wenn es zum Beispiel auch eine telefonische Kontaktaufnahme ist, die dann im Vertrieb fragen, dürfte ich Sie gerne mal fragen, woher Sie uns kennen? Da kommen die Ersten, die sagen, ich habe ChatGPT gefragt, was ist denn die beste Content-Marketing-Agentur für den Mittelstand in Norddeutschland? Und da kam dann Art und Weise raus. Also das passiert schon. Das macht dann messbar einen Unterschied. Die Frage ist immer, das war ja aber auch oft in der Suchmaschinenoptimierung schon so, wo ist da Kausalität, wo ist da Korrelation? Also hat jetzt irgendeine Generative Engine Optimization exakt zu diesem Lead geführt, ja oder nein? Oder wären wir auch zum Beispiel sichtbar gewesen in Gemini, in ChatGPT, wenn wir nicht diese bestimmte Optimierung gemacht hätten? Das weiß man letztendlich nie so genau. Da muss man immer mit Korrelationen arbeiten. Aber da sehen wir schon Unterschiede, nach der Optimierung, dass dann mehr Menschen anrufen. Wie gesagt, ist dann aber eher eine Korrelation. Ich glaube, wenn man das messbar messen will, also wenn man da genau 1:1 Messung haben will, ist man auf dem Holzweg, weil es letztendlich KI-Sichtbarkeit eine Brandmaßnahme ist und keine Last-Click-Maßnahme, keine Performance-Maßnahme.
Wenn du unseren Zuhörern nur einen zentralen Impuls für SEO und Content in der KI-Zeit mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Einen zentralen Impuls ist, finde ich, eine super, super schwere Frage. Ich glaube, es ist, finde diese einzigartigen Daten, diese einzigartigen Themen, die nur du bearbeiten kannst, finde deine kleine Nische, die dich ultimativ unique macht, wo nur du für stehen kannst, wo nur du Daten haben kannst. Ich glaube, das ist, wenn man das findet, dann hat man ganz viel gewonnen. Dann kann man tolle Sachen machen. Dann kann man nicht nur das für SEO und Content nutzen, sondern vielleicht auch für Vorträge und so weiter. Ich glaube, das ist ein großes, wichtiges Ding, was leider ein bisschen anstrengend ist, aber total großen Unterschied machen kann. War auch früher schon so, aber ist jetzt noch wichtiger.
Wo können unsere Hörer mehr über dich, Geostrategien und deine Perspektiven erfahren?
Ehrlich gesagt freue ich mich einfach, wenn ihr mir bei LinkedIn folgt, also Jens Hurling auf LinkedIn folgen oder Art und Weise auf LinkedIn folgen, gerne auch auf unserer Website, veröffentlichen wir auch mal mehr, mal weniger Artikel zum Thema. Ich glaube, die sicherste Variante ist, folgt einfach mir auf LinkedIn, dann erfahrt ihr immer gerne was rund um meine Gedankengänge dazu. Und wie gesagt, ich spreche Mitte des Jahres ungefähr, ich weiß das Datum gerade nicht, auf der Campix zum Thema Brand und SEO. Da gerne hinkommen und gerne mir zuhören. Genau, ansonsten bedanke ich mich und freue mich, wenn wir uns austauschen, wenn wir in Kontakt kommen. Und danke, dass ihr mir so lange zugehört habt.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.